HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Wir müssen jüdisches Leben schützen, das hat Bundespräsident Steinmeier beim Besuch der Synagoge in Halle gesagt. Dort waren am Mittwoch, am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, etwa 50 Mitglieder der jüdischen Gemeinde nur knapp einem Anschlag entgangen. Die Tat hat auch bei uns in Hessen für Bestürzung und Verunsicherung gesorgt. Der 27-jährige mutmaßliche Rechtsextremist wollte ein Massaker anrichten. Allerdings scheiterte er an der Tür der Synagoge in Halle. Stattdessen erschoss er dann auf offener Straße eine Frau und einen Mann. Dann wurde er von der Polizei festgenommen. Der Generalbundesanwalt bezeichnete die Tat als Terror. Nun stellt sich die Frage, wie sicher fühlen sich Juden in Deutschland und auch in Hessen nach diesem Anschlag in Halle?
Wir sind in Frankfurt ganz gut aufgestellt. Das zeigt mir aber natürlich, dass Rechtsradikale nicht zu unterschätzen sind.
Wappnen kann man sich nicht dagegen, man kann nichts dagegen tun. Man hofft, dass sich doch irgendwie alles zum Guten entwickelt.
Wir haben die Gewalt von muslimischer Seite und wir haben die Gewalt von Rechtsnationalisten. Es ist uns am Ende auch egal, von wem es kommt. Dass es kommt, ist leider immer wahrscheinlicher.
Als Folge dessen, was in Sachsen-Anhalt geschehen ist, wurde in ganz Hessen der Polizeischutz für jüdische Einrichtungen verstärkt. Die jüdische Gemeinde Frankfurt hat selbst hohe Sicherheitsstandards etabliert. Dass der Täter von Halle offenkundig ein Massaker unter den Betenden in der dortigen Synagoge anrichten wollte, bestätigt Leo Lattasch, der in der Frankfurter Gemeinde für die Sicherheit zuständig ist, in seiner Einschätzung.
Dass gerade Rechtsradikalität, man muss sagen, bühnenreif geworden ist. Die letzten Hemmungen sind verschwunden. Für Frankfurt wird sich wenig ändern, weil wir entsprechende Maßnahmen schon vor Jahren ergriffen haben.
Was in Halle geschehen ist und nach dem Willen des Täters noch geschehen sollte, trifft viele Jüdinnen und Juden ins Mark. Das gilt auch für Alfred Jacobi, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Offenbach. Jacobi ist Architekt und hat etliche deutsche Synagogen entworfen. Was geschehen ist, lässt ihn noch aus einem anderen Grund erschaudern.
Da kommen Bilder in einem hoch, die man von seinen Eltern erzählt bekommen hat, wie es war, eingepfercht zu sein und nichts machen zu können. Und das ist ja hier auch so. Man sitzt dann da drin und denkt sich, wenn der jetzt da reinkommt, dann kann ich nichts mehr machen.
Der Schock ist wohl bei allen Hessen jüdischen Glaubens groß. Und die Frage, wie sicher bin ich hier, die stellt sich mit neuer Dringlichkeit. Auch in der Frankfurter Gemeinde. Leo Lattasch sagt,
wir können immer nur versuchen, Menschen zu beruhigen, indem wir sagen, das, was sich da abgespielt hat, kann sich in dieser Form in Frankfurt nicht abspielen. Das nimmt aber nicht die allgemeine Angst.
Der Mediziner, der dem Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland angehört, verweist auf die Verantwortung von Politik und Justiz. Den Offenbacher Gemeindevorsitzenden Jacobi beschäftigt vor allem die Frage, was eigentlich in und mit der deutschen Gesellschaft passiert ist, wenn Taten wie die in Halle möglich sind.
Es war der erste solche Angriff. Wenn das geglückt wäre, dass er da eindringt, dann wäre das ein Wahnsinnsblutbad geworden.
Wie sicher sind Juden in Hessen nach dem Anschlag in Halle und wie fühlen sie sich nun? Diesen Fragen ist Reporter Wolfgang Hetfleisch in Frankfurt nachgegangen. Die nordhessische Wurstfabrik Wilke hat nach dem Skandal um vergammelte Wurst Insolvenz angemeldet. Gegen den Geschäftsführer wird strafrechtlich ermittelt. Und nach kommt jetzt auch raus, wohin die Wilke-Wurst überall gegangen ist. Und zwar wurde sie an mehr Großküchen geliefert und dort verarbeitet als bisher bekannt. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks wurden die Wilke-Produkte in den Mensen mehrerer Hochschulen, in Kliniken und Altenheimen ausgeteilt. Unter anderem in Gießen, Marburg und Fulda. Reporterin Rebecca Diekmann berichtet.
In Gießen lag der Wilke-Frühstücksspeck auf Burgern. In Marburg waren es Salami-Brötchen, die in verschiedenen Cafeterien auf dem Unicampus verkauft worden sind. Franziska Busch vom Studentenwerk Marburg betont aber, die Wurst sei nicht mit Listerien belastet gewesen.
Also wir haben Landsalami der Firma Wilke bis dato im Sortiment gehabt. Man muss ausdrücklich sagen, das war keine Wurst, die von dem Rückruf betroffen wurde. Aber sie stammt eben aus dem Hause Wilke und deswegen haben wir vorsorglich, sobald wir davon Kenntnis genommen haben, dass da was nicht ganz in Ordnung ist über die Medien, haben wir das ja erfahren. Es gibt jetzt andere Salami bei uns und es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für unsere Gäste.
Fotos aus der Fabrik zeigen die ekelerregenden Zustände dort. Grün verschimmelte Salami, vergammelter Fleischkäse, verdreckte Geräte. Die Vorstellung, das gegessen zu haben, schockiert auch Marburger Studierende.
Ich get Ja, erster Gedanke ist natürlich mehr so, ah, habe ich das jetzt wirklich gegessen? Ja, ärgerlich, aber kann man jetzt echt nicht mehr ändern.
Die Mensa sagt eigentlich, dass sie gutes Fleisch verwendet. Wir waren aber bei so einem Infotag, da waren so Fotos von glücklichen Kühen auf der Weide. Aber natürlich kann die Mensa auch nicht jedes Werk von jedem Fleischzulieferanten besichtigen, bevor sie das nehmen. Ne? Das war ja ein großer Hersteller, der hatte viele Abnehmer.
Ja, ich habe schon mal so eine Wurst gegessen, auch hier in der Mensa. Aber die Mensa kann da ja auch nichts für. Sie weiß ja auch nicht, woher die Wurst kommt. Und im Endeffekt ist ja niemand krank geworden, deshalb finde ich das jetzt in Ordnung. So.
Auch das Studentenwerk Gießen hat auf hr-Anfrage bestätigt, dass dort bis zum 2. Oktober Wilke-Wurst über die Theke ging. Wo genau? Das kann das Studentenwerk derzeit aber nicht sagen. Es betreibt 15 Mensen, Cafeterien und Kaffeebars in Gießen, Friedberg, Fulda und Wetzlar. Pressesprecherin Eva Mohr.
Wir nehmen regelmäßig Proben, zum Beispiel Rückstellproben von dem Essen, was wir in der Mensa ausgeben. Beproben aber auch Produkte der Zwischenverpflegung, also zum Beispiel belegte Brötchen. Obwohl uns bisher nichts bekannt war von Auffälligkeiten von Wilke-Wurstwaren, haben wir, als bekannt wurde, dass ein Problem vorliegt bei Wilke und aufgrund der Nachrichtenlage Produkte direkt gesperrt.
Ebenfalls betroffen mehrere hessische Krankenhäuser und offenbar auch Altenheime. In den Lahn-Dill-Kliniken werden derzeit Patienten beim kleinsten Verdacht auf Listerien getestet. Allein das Klinikum Fulda hat 130 Kilogramm Wurst entsorgt. Laut Zeitungsberichten ist Wilke-Wurst auch in Seniorenheimen im Raum Fulda ausgegeben worden. Dass all diese Informationen nun erst Stück für Stück zutage kommen, liegt vor allem an den komplexen Lieferketten im Lebensmittelbereich. Die Großküchen haben die Wurst zumeist nicht vom Hersteller direkt bezogen, sondern von Großmärkten. Von dem Skandal erfahren haben die meisten zuerst durch die Medien, so auch das Studentenwerk Marburg. Pressesprecherin Franziska Busch sagt dazu:
Tja, was soll man dazu sagen? Das hätte natürlich besser laufen müssen.
Noch nicht ganz klar ist, ob möglicherweise auch Kitas und Schulen von dem Skandal betroffen sind.
Rebecca Diekmann über den Wurstskandal der Firma Wilke aus Nordhessen. Nun kommt nach und nach raus, wohin die Waren der Firma alles geliefert worden sind. In einem Konferenzraum in der Nähe des Frankfurter Flughafens, da haben sich die Verkehrsminister der Länder und Verkehrsminister Andreas Scheuer 2 Tage lang getroffen und sie haben diskutiert über Themen wie Mobilität und Klimaschutz. Im Mittelpunkt dieser Konferenz stand dabei die Bahn. hr-Inforeporter Frank Angermund mit den Einzelheiten.
Die Verkehrsminister begrüßen die Pläne der Bundesregierung, die Zahl der Bahnfahrer bis 2030 zu verdoppeln. Doch das aktuelle Schienennetz reicht dafür nicht aus. Viele Strecken müssen aus- und neu gebaut werden, Bahnhöfe müssen modernisiert und Brücken saniert werden. Deshalb sieht das Klimapaket der Bundesregierung enorme Investitionen in die Bahn vor, sagt Bundesverkehrsminister Scheuer von der CSU.
Wir haben bei der Bahn vieles zu tun. Dieses Klimapaket ist ein klares Ja zu einer starken Schiene. Wir haben nicht nur die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, den wir jetzt erarbeitet haben und dem Deutschen Bundestag zugeleitet haben, von 86,2 Milliarden Euro. Das ist ein Aufwuchs von über 50% zu den letzten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen.
Außerdem soll das Eigenkapital der Bahn um 11 Milliarden Euro erhöht werden. Die Bahn sei der Gewinner des Klimapakets, sagt die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger von der SPD. Doch damit die Menschen künftig tatsächlich mit der Bahn und nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren, müsse das Angebot auch stimmen.
Die Milliardeninvestitionen, die jetzt durch die Beschlüsse ermöglicht werden, die setzen auch die Bahn auf das richtige Gleis. Jetzt für die Zukunft wird es natürlich erforderlich sein, dafür Sorge zu tragen, dass man nicht auf der Hälfte der Wegstrecke auch stehen bleibt. Das heißt, auch die Zukunft die notwendigen Investitionen tatsächlich auch in das System Schiene getätigt werden können, dass es genug Mittel sind, die auch zur Verfügung stehen.
Deshalb fordern die Verkehrsminister von der Bundesregierung, dass die Pro-Kopf-Investitionen pro Jahr verdoppelt werden. Von jetzt 77 Euro auf 150 Euro. Anke Rehlinger fordert außerdem, dass nicht nur in lukrative Hauptstrecken investiert werde.
Wenn man Fahrgäste will, dass man sie auch abholen muss. Heißt also auch, dass das Verkehrsnetz in die Regionen auch verzweigt sein muss, dass es sich nicht nur auf wenige Strecken konzentriert, auf der man dann für maximale Auslastung sorgt, sondern dass natürlich auch Regionen, und dazu zählt ganz sicherlich auch meine Region, das Saarland, nicht abgehängt wird.
Um diese Ideen in die Tat umsetzen zu können, waren auch die Bahnvorstände Richard Lutz und Ronald Pofalla beim Treffen in Frankfurt dabei. Doch die Milliarden des Bundes allein reichen nicht aus, sagt Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Es fehle Personal, das die Bahnprojekte plane.
Die Bahn wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass es jetzt darum geht, nicht nur sagen, zu diskutieren, was man machen könnte, sondern auch real zu planen und am Ende ins Baurecht zu kommen.
Außerdem müsse das Planungsrecht vereinfacht werden, es müsse schneller werden. Zurzeit brauche es beispielsweise 10 Jahre, bis eine stillgelegte Bahnstrecke wieder aktiviert werden könne.
Das war ein Bericht von Reporter Frank Angermund zum Treffen der Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Frankfurt. In Bad Orb im Main-Kinzig-Kreis findet momentan der Herbstkongress der Kinder- und Jugendärzte statt. Zum 47. Mal treffen sich die Mediziner aus ganz Deutschland, um sich auszutauschen und dazuzulernen. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt war für uns in Bad Orb und berichtet.
Etwa 300 Kinder- und Jugendärzte sind zum Herbstkongress ihres Bundesverbandes zusammengekommen. Bis Sonntag gibt es jede Menge Kurse, Vorträge und Seminare und das zu einem sehr bunten Angebot, erklärt Klaus-Michael Keller. Der Spezialist für Magen- und Darmerkrankungen stellt das Programm des Kongresses mit anderen Kollegen zusammen. Dabei gibt es kein zentrales Oberthema, sondern viele verschiedene kleine Themen, die in die Zeit passen. Darunter bekanntere Themen wie Alternativmedizin und Unverträglichkeiten, aber auch Themen, die eher nicht öffentlich diskutiert werden, erklärt Keller.
Ja, Beispiele dieser Themen sind die Frage, mein Kind ist zu klein, mein Kind ist zu groß. Also die Fragen des an den Kinderendokrinologen. Wir haben zum Beispiel ein wichtiges Thema Trampolinspringen. Sie finden ja fast vor jedem Haus ein Trampolin, damit die Kinder sich bewegen. Wenn da nicht aufgepasst wird, können die sich da ganz schön schwer verletzen. Das ist vielen Eltern auch nicht klar, was da passieren kann auf dem Trampolin.
Außerdem geht es noch um Ernährung. Besonders vegane Ernährung ohne tierische Lebensmittel könne für Kinder gefährlich werden, erklären die Mediziner. Aber auch politische Themen spielen eine Rolle. Zum Beispiel die immer wieder diskutierte Impfpflicht für Masern. Masern sind eine gefährliche Erkrankung, vor der man Kinder beschützen muss, sagt Thomas Fischbach, der Präsident des Verbandes. Das freiwillige Impfen habe bisher nicht den gewünschten Erfolg gehabt.
Man kann durch eine sichere Impfung diese Erkrankung verhindern und deshalb sollten wir das tun. Wir unterstützen hier Jens Spahn in seinen Überlegungen zum Gesetz außerordentlich und sind froh, dass er da den Schritt in die richtige Richtung macht. Natürlich ist das wie immer, es reicht uns natürlich nicht. Wir brauchen natürlich auch Schutz vor anderen gefährlichen Erkrankungen im Kindesalter, wie Keuchhusten beispielsweise. Aber immerhin auch dies ein Schritt in die richtige Richtung.
Jahrelang hatte der Verband sich immer wieder für eine Impfpflicht stark gemacht. Genauso auch für eine Reduktion von Salz, Zucker und Fett. Da es immer mehr übergewichtige Kinder gäbe, müsse dringend gehandelt werden. Da geht der Nutri-Score, ein Ampelsystem zur Kennzeichnung der Nährwertangaben, das Julia Klöckner nur nach langen Überlegungen einführen will, in die richtige Richtung. Der Verband will es aber noch deutlich drastischer, erklärt Fischbach.
Ist aber nicht alles, was wir brauchen. Wir brauchen natürlich auch eine entsprechende Bildungsoffensive in Kindergärten und Schulen zur gesunden Ernährung. Wir brauchen ein Werbeverbot für sogenannte Kindernahrungsmittel. Und wir fordern eine Zuckersteuer, dass der Zucker, der zu billig ist und deshalb auch so maßlos eingesetzt wird, eben teurer wird, wie bei den Alkopops seinerzeit. Da hat diese Besteuerung zu einem drastischen Rückgang des Konsums geführt und das würden wir uns hier auch versprechen.
Der Verband wird auch in Zukunft nah an Gesundheits- und Ernährungspolitikern dranbleiben. Denn die Kinder- und Jugendärzte tragen eine große Verantwortung. Sie kümmern sich um alle, vom zu früh geborenen Baby bis hin zum übergewichtigen Jugendlichen. Ein breites Spektrum. Da hilft es, mit solchen Konferenzen wie in Bad Orb auf dem Laufenden zu bleiben.
Anne-Kathrin Hochstratt war das mit einem Beitrag zur Herbstkonferenz der Kinder- und Jugendärzte in Bad Orb. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.